Vielen Dank euch. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen an diesem Sonntagmorgen, auch wenn es draußen ein bisschen trüb ist und herbstlich. Schön, dass wir das in Freiheit tun können. Ich weiß nicht, was euer Traumplatz wäre oder euer Besturlaubsziel. Da gibt es hier unterschiedliche Vorstellungen. Ich weiß, was zur Zeit Jesu nicht so ein beliebtes Ziel war. Die sogenannte Dekapolis, eine Gegend, die man möglichst gemieden hat. Jetzt mal kurz gucken. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in diese Gegend. Dekapolis, weil es die Gegend war der 10 Städte. Man hat als Jude diese Gegend einfach gemieden. In der wohnten überwiegend Heiden. Da gab es unglaublich viele Schweineherden. Diese Schweineherden waren deshalb dort, weil diese heidnischen Völker in Göttertempeln Schweine als heilige Tiere verehrt haben. Jetzt kann man sich vorstellen, da sind Juden einfach nicht hin. Und zu allem Überfluss gab es noch tausende Römer. Legionen von Römern. Und das Zeichen einer Legion war ein Schweineeber. Auch da wieder das Schwein. Nix, wo ein Jude hin wäre. Und genau in dieses Gebiet möchte jetzt Jesus fahren und sagt in Kapitel 4 vom Lukas-Evangelium, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und das Erste, bevor ich zum eigentlichen Text heute komme, das hat mich tatsächlich bewegt, das Erste, was ich mitgenommen habe von diesem Text, für Jesus und seine Botschaft gibt es keine Grenzen. Für ihn gibt es keinen Ort, der nicht erreicht werden sollte. In der Welt nicht. Und auch in unserem Leben nicht. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger geguckt haben, als Jesus das gesagt hat. Lasst uns ans andere Ufer fahren. Da haben die sicher gemurrt und haben gesagt, Jesus, doch nicht dahin. Lass uns doch irgendwo anders hingehen. Es gibt so viele tolle Orte, wo wir von dir weiterzählen können, aber doch nicht in die Dekapolis. Das sind doch Heiden. Das sind doch diese Schweineverehrer. Und wenn ich drüber nachdenke, dann merke ich, dass solche Grenzen, die die Jünger damals gehabt haben, auch ich habe. Wir reden ganz oft in unserer Sprache in Grenzen. Was der predigt, ich weiß gar nicht, ob der wiedergeboren ist. Oh, das ist ja auch so eine liberale Gemeinde. Wir haben Denkmuster und wir grenzen ganz oft ab. Und ich sage, manchmal haben wir ja auch recht. Aber ich merke, dass Jesus längst nicht so viele Grenzen hat wie ich. Und Jesus überwindet eine Grenze und sagt, lass uns da rüberfahren. Und die Geschichte, die wir heute haben, die hätte nie stattgefunden, wenn Jesus nicht bereit gewesen wäre zu sagen, ich gehe mit euch dahin. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie ist das bei mir? Wo lasse ich Jesus hin und wo lasse ich ihn vielleicht auch in mir, in meinem Inneren gar nicht hin, weil ich sage, ah, nein, da nicht Jesus. Und ich habe an eine Geschichte gedacht, die habe ich erst meiner Schwiegermutter erzählt und ich hoffe, ich kriege sie noch richtig hin, aber der Spur nach stimmt sie auf jeden Fall so. Die Eidlinger Schwestern, die hatten das Pfingstjugendtreffen und vor vielen Jahrzehnten, ziemlich am Anfang dieses Jugendtreffens, fiel die musikalische Leitung aus. Und dann war die Frage groß, ja, wen nehmen wir bei unserem heiligen Pfingstjugendtreffen auf dem Heiligen Berg in Eidlingen? Und dann kam man auf einen weltlichen Musiker, damals hat man gewusst, Gerhard Schnitter, der macht irgendwie so weltliche Musik, Musiker begabt. Und man hatte Gerhard Schnitter gefragt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Eidlinger Schwestern fragen einen weltlichen Musiker auf dem Pfingstjugendtreffen, Musik zu machen. Und Gerhard Schnitter hat in einer Chorprobe, da war ich mit dem Chor, und hat er gesagt, ich bin über die Wiese gelaufen und habe die Predigt im Ohr gehabt und ich habe gewusst, jetzt bekehre ich mich. Wisst ihr, das war für mich so eine Geschichte. Was haben diese Schwestern für einen Großmut, Jesus zuzutrauen, dass er was macht? Lasst uns ans andere Ufer fahren. Lasst uns mit Jesus rechnen, wo wir vielleicht gar nicht damit rechnen. Und das hat mich unglaublich, ist mir groß geworden als Vorspann, warum die eigentlich da landen. Und so fahren sie los. Und wir kennen diese Geschichte. Es ist eine stürmische Fahrt. Es ist die Sturmstillung. Jesus schläft im Boot. Die Jünger sagen, ah, wir trinken schnell, schnell, rette uns. Und sie erleben ein Wunder. Und am Ende dieser Wundergeschichte, da beginnt unsere heutige Geschichte, indem die Jünger fragen, wer ist der, dass ihm Wind und Wellen gehauchen? Und ich möchte uns heute Morgen diese Frage stellen. Wer ist Jesus für uns? Das kann keine Gemeinde, keine Kirche. Das kann kein Katechismus oder theologisches Lehrbuch klären. Das muss jeder für sich klären. Wer ist Jesus für mich? Und mit dieser Frage gehen die Jünger ans andere Ufer und sie erleben diese Geschichte.
Als sie auf der anderen Seite des Sees das Gebiet der Gerasener erreichten und Jesus eben aus dem Boot stieg, kam ihm ein Mann entgegen. Dieser Mensch wurde von einem bösen Geist beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch mit Händen und Füßen fesselte, jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder und riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei schrie er und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte er Jesus von Weitem gesehen, rannte er los, warf sich vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem Dämonen befohlen: Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Da fragte ihn Jesus: Wie heißt du? Der Dämon antwortete: Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Er flehte Jesus an: Vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Nicht weit entfernt, an einem Abhang, weidete eine große Herde Schweine. Lass uns in diese Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Jetzt verließen die bösen Geister den Mann und bemächtigten sich der Schweine. Die ganze Herde, ungefähr 2000 Tiere, stürzten den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten ergriffen die Flucht und erzählten es in der ganzen Stadt und den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, der die vielen Dämonen gequält hatte. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Ganz ruhig saß er neben Jesus und das, obwohl so viele Dämonen ihm in ihrer Gewalt gehabt hatten. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Diejenigen aber, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene geheilt wurde und was mit den Schweinen geschehen war. Daraufhin baten die Leute Jesus, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte: Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl ihnen, welches große Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er mit dir gewesen ist. Da ging der Mann weg und berichtete im ganzen Gebiet der 10 Städte, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten.
Was für eine Geschichte. Also für Tierschützer ist das nichts heute. Es gibt viele verrückte Geschichten im Neuen Testament, aber die finde ich wirklich, das ist top, ja. Da muss man sich mal klar machen, was da passiert, aber wir kommen gleich drauf. Jetzt kommt Jesus an diesem anderen Ufer an und sie treffen auf einen Mann, den Namen kennen wir nicht, unbekannt. Aber wir hören, dass er von bösen Dämonen gequält ist. Er schädigt sich selber, man kann ihn nicht bändigen, er reißt die Ketten wieder weg, die ihn irgendwie zähmen sollen. Einer, der völlig außer Rand und Band ist und der jetzt bei den Gräbern wohnt, als wollte man sagen, er hat sein Leben aufgegeben. Er wohnt abseits von allen anderen bei den Gräbern. Hoffnungslos. Und jetzt läuft dieser besessene Mann Jesus entgegen, der vielleicht nicht mehr viel gekonnt hat, aber das macht er interessanterweise. Er läuft Jesus entgegen. Und Jesus macht, finde ich, etwas unglaublich Seelsorgerliches. Und da lerne ich wieder, echt, das kann nur Jesus. Er fragt ihn: Wie heißt du? Und diese Frage ist weit mehr wie nur: Ich will wissen, wie dein Name ist. Diese Frage ist die Frage nach dem Innersten. Was macht dich aus? Was trägt dich eigentlich? Was ist in deinem Leben bedeutsam und was bestimmt dich? Was erwartest du noch vom Leben? Und da antwortet dieser Mann: Ich heiße Legion, wenn wir sind viele. Interessant, er sagt nicht, in mir sind viele, sondern wir sind. Also so sehr identifiziert er sich mit den Legionen, mit den Dämonen, ja, dass er sagt, wir sind sozusagen schon eine Einheit. Da merkt man, das ist die einzige Perspektive, die dieser Mann hat. Er hat eigentlich keine mehr. Er ist fremdbestimmt von dunklen Mächten. Aber dieser Mann ist ehrlich zu Jesus. Und er sagt ihm, dass diese 1000 Dämonen ihn bestimmen. Dass sie ihn quälen, dass sie ihm das Leben rauben, dass sie ihn hoffnungslos machen. Und ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich meine Antwort, wenn Jesus auf mich zukommt und sagt, wie heißt du eigentlich? Was macht dein Leben aus? Wo sind Träume, die in Erfüllung gegangen sind und wo sind vielleicht auch welche geplatzt? Was von deinen Träumen hast du schon ins Totenreich gesteckt und hast sozusagen gesagt, naja, es wird halt nichts? Und wo waren auch Enttäuschungen und Verletzungen, Beziehungen, die vielleicht nicht so gut waren, die auch nicht geheilt sind in mir? Und Jesus würde mich fragen, sag mal ehrlich, was macht dich aus? Was in deinem Leben ist dir wirklich wichtig und was bestimmt dich? Das ist manchmal ganz interessant. Es ist gut, wenn man manchmal so Momente hat, wo solche Fragen aufbrechen. Ich war auf einer Fortbildung zur systemischen Beratung. Und systemische Beratung bedeutet immer, man muss sich ganz viel mit sich selber auseinandersetzen. Ja, und ich bin heimgefahren von Stuttgart. Und auf der Autobahn war es in mir, als wird Jesus mich wirklich fragen, was ist eigentlich mit dir? Was ist eigentlich mit dir und deinem Leben, bevor du über andere nachdenkst? Und ich habe auf dieser Autofahrt ganz ehrlich auch für mich gesagt, Jesus, du hast so viel Wertvolles mir geschenkt, aber in dem und dem Bereich, da spüre ich auch Mangel. Und da tut's mir auch leid, dass das so läuft, wie es läuft. Und ich habe mich daheim auch hingesetzt und habe auch zu Tabea gesagt, hey, das wünsche ich mir eigentlich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt, aber den Lebensdurst, den habe ich. Und das habe ich jetzt auf der Heimfahrt für mich auch entdeckt und habe das mit Gott besprochen. Und eine Sache davon war wirklich, dass ich gesagt habe, ich träume so lange über die Alpen zu laufen und jetzt mache ich's. Und da habe ich gemerkt, manchmal ist es auch gut, wenn Jesus sowas in uns anstößt. Jesus fragt, wie wir denn ticken, was in uns noch ist. Er fragt diesen Mann und dieser Mann ist ehrlich. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, damit was aufbricht. Diese Erzählung gehört wirklich, glaube ich, zum Verrücktesten, was in der Bibel steht. Da läuft dieser Mann also Jesus entgegen und wir lesen, er fällt vor ihm nieder. Und schreit, was willst du von mir, Jesus von Nazareth, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Wisst ihr, was ich wirklich verrückt finde? Im Markus-Evangelium wird Jesus zweimal bekannt. Und zwei Menschen geben die Antwort auf die Frage der Jünger, wer ist der? Der erste ist dieser besessene Mann. Kein frommer Jude, kein frommer Mensch, keiner, der ein Übergabegebet gesprochen hat. Nein, ein Verrückter. Er spricht aus, wer Jesus ist. Und der zweite ist der Hauptmann unterm Kreuz, der sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Markus möchte uns damit eine Botschaft geben. Die Botschaft Jesu ist nicht für fromme Zirkel, auch. Und zum Glück feiern wir Gottesdienst, aber diese Botschaft will raus. Sie will zu Menschen, die bisher vielleicht damit gar nichts am Hut haben. Zu den Besessenen, zu denen, die ganz anderen Gedanken gehören. Da gehört die Botschaft Jesu hin. Und was kann Größeres passieren, wenn solche Menschen irgendwann sagen, Jesus, du bist der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Das eigentliche Wunder ist hier schon passiert. Da ist noch keine Heilung geschehen, aber hier nimmt jemand was in den Mund, was die Jünger, die jeden Tag mit Jesus unterwegs sind, noch gar nicht in den Mund nehmen können. Und das begeistert mich an dieser Geschichte. Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Wundergeschichte. Man erzählt die gerne in der Kinderstunde und ist ja auch irgendwie, kann man wunderschön plastisch darstellen, also jetzt nicht wirklich mit Schweinen, aber ja, den Kindern ist ja imposant. Da fahren die Geister in die Schweine und die ersaufen und da ist ein bisschen Theatralik da. Ist nichts so Langweiliges. Ist eigentlich eine Jungsgeschichte, weil endlich mal ein bisschen, ja, in mir, wenn ich ehrlich bin, der fromme Teil in mir sagt, Halleluja, Jesus ist groß, Jesus kann alles. Und dann gibt's einen Zweifler in mir, der sagt, na, das muss man sicher metaphorisch deuten. Kann man doch nicht wörtlich nehmen. Stellt euch das mal vor, 2000 Schweine, die da runterfahren. Wer glaubt einem das denn? Wir Christen, wir sind doch irgendwie auch naiv. Vorhin haben wir gesungen, Gott, du bist größer als alles andere. super, dass wir das singen, aber manchmal ertappe ich mich und frage mich, glaube ich das? Glaube ich das in meinen Situationen, die ich erlebt habe letzte Woche, wo ich manchmal Konflikte habe und denke, meine Zeit. Ich habe an eine Person denken müssen in der Vorbereitung und das ist ein wunderschönes Lebensbeispiel dafür, wenn man genauso anfängt, an Wunder zu zweifeln, wie ich es in der Vorbereitung vielleicht für einen kleinen Moment habe. Ich möchte euch diesen Mann mitbringen, schon eine Weile gestorben, Johann Christoph Blumhardt, ist in Bad Boll begraben. Wer mal in Kur gehen muss wegen Knie oder Hüfte, der kann auf das Grab. Und Johann Christoph Blumhardt war Pfarrer. Und kurz nach seinem Amtsantritt kommt er in eine Gemeinde und eine junge Frau ist psychisch und physisch wirklich erkrankt. Und Blumhardt beginnt am Bett dieser Frau zu beten. Einen Tag, Wochen, Monate, es wird gesagt, 2 Jahre saß Blumhardt an diesem Bett und hat gebetet. Und Blumhardt hat zu einer Generation gehört in der Theologie, da hat man, das nennt sich rationaler Protestantismus. Man hat versucht, die Glaubensdinge rational zu erklären. Also wenn da ein Wunder ist, da gibt's dann schon irgendwie eine Erklärung. Also bei Jesus, als der da übers Wasser lief, da waren halt zufällig Steine und dann konnte der da irgendwie laufen. Und Blumhardt war davon natürlich auch geprägt. Und er hat an sich gezweifelt. Bringt denn das was, wenn ich bei dieser Frau sitze? Nach 2 Jahren in einer Nacht wird diese Frau plötzlich geheilt und die Schwester dieser Frau ruft durchs ganze Haus, Jesus ist Sieger. Und Blumhardt hört dieses Wort, Jesus ist Sieger. Und es wird das Lebenswort für diesen Pfarrer. Und er dichtet dieses großartige Gesangbuchlied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen hat, er zum Thron sich aufgeschwungen, ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Es steht auch in Bad Boll auf seinem Grabstein. Jesus siegt. Ihr Lieben, wenn wir heute von dieser Predigt nichts mitnehmen, dann wünsche ich uns allen für die neue Woche, dass in dem, was wir erleben, vielleicht in Konflikten, vielleicht in schwierigen Situationen, dass wir das für uns aussprechen und sagen, dass Jesus siegt, ist gewiss. Auch wenn alles anders aussieht, dieses Wort ist sowas Großartiges und Blumhardt hat eine ganz große Erweckung in Gang gesetzt, kann man ein bisschen kritisch sehen, aber da ist was passiert, weil er kapiert hat, das, was ich hier erlebt habe, ist nicht irgendwie nur, damit was Tolles erlebt ist, damit wir Glauben irgendwie schön erleben, sondern weil ein Bekenntnis dahinter steht, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Mich hat es unglaublich wieder berührt und ich lerne gern Lieder auswendig. Ich möchte es auch unserer jungen Generation ans Herz legen. Lernt diese alten Lieder auswendig. Ihr werdet in Zweifel und in Situationen, wo ihr nicht mehr wisst, da kommen euch Bibelverse und alte Choräle, die sind ein Schatz fürs Herz. Und ich habe das, glaube ich, ja schon mal gesagt, es passiert bei mir öfters in der Schule, dass ich morgens allein bin und dann bin ich am Kopierer und dann singe ich so ein Choral vor mich hin und dann kommen Kollegen rein und denken, jetzt ist er ganz... egal, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ein viertes, Befreiung kostet. Das muss man schon sehen. Da sterben ordentlich Schweine dafür, dass dieser Mann befreit wird. Und wisst ihr, ich habe mir gedacht, das ist schon ein Sinnbild. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den Seesternen von William Ashburn. Da wird uns erzählt, dass ein älterer Mann bei Sonnenuntergang am Strand entlangläuft und er sieht einen jungen Mann, der Seesterne aufsammelt und ins Meer wirft. Und er geht zu diesem jungen Mann hin und sagt, was soll das? Und der sagt, ja, ich sammle die Seesterne auf und werf sie wieder ins Wasser, denn wenn der Morgen kommt und die Sonne, dann sterben die sind tot. Und dann sagt er, ja, aber der Strand ist kilometerlang, hier liegen tausende Seesterne, das bringt doch nichts. Und dann nimmt dieser junge Mann einen Seestern und wirft ihn ins Wasser und sagt, für diesen einen ist es sehr relevant, ob ich es mache oder nicht. Wisst ihr was, Jesus macht genau das. Es werden Menschen die Botschaft nicht annehmen, ja, aber es werden viele sie auch annehmen und für diese Menschen ist er gestorben und für diese Menschen zahlt er einen Preis. Und darum ist es so gut, dass wir letzte Woche Abendmahl gefeiert haben. Tut dies zu meinem Gedächtnis, weil er diesen Preis bezahlt hat. Und dieser Preis war weit mehr wie tausende Schweine. Es war das Leben des Gottessohnes, das am Kreuz hängt. Und diesen Preis zahlt er, damit wir frei sind. Damit wir kapieren, dass das, was Jesus am Kreuz sagt, Wirklichkeit ist. Es ist vollbracht. Ein letztes. Jesus verändert. Während die Umstehenden ja möchten, dass Jesus geht, bei Luther steht, sie fürchteten sich, die Übersetzung der Hoffnung für alle war auch schön, das kann man haben, vor Gottes Macht kann man auch Angst kriegen. Und manchmal, wir sagen ja auch, wir haben Ehrfurcht vor Gott, da steckt das Wort Furcht drin, das ist eine positive Furcht. Ich glaube, es ist gut, wenn man vor Gott Ehrfurcht hat. Aber die, die möchten, dass er geht, weil sie sind natürlich erschrocken und das, was da passiert, ist ja auch irgendwie unheimlich. Stellt euch vor, ihr wärt ein Schweinehirte und jetzt ist eure Existenz dahin. So einfach ist es ja nicht. Interessant finde ich, wie der Mann reagiert. Dieser junge Mann, der geheilt wurde, er möchte bei Jesus bleiben. Und ich kann das gut verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal eine Freizeit gehabt habt oder wenn ihr intensive Zeit in der Gemeinde gehabt habt, gute, enge, geistliche Gemeinschaft und dann geht's am Montag wieder in den Alltag. Das kostet Überwindung. Aber genau das mutet Jesus uns zu. Er sagt zu diesem jungen Mann, geh hin, wo habe ich's? Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Wohltat der Herr getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Jesus sendet ihn aus, er sendet uns aus, dich und mich, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Mitschülern, zu wem auch immer. Und er sagt, was? Sag ihnen, was du mit Gott erlebt hast. Und das ist die Frage an uns. Was haben wir mit Gott erlebt? Ich glaube, die beste Verkündigung ist, wenn wir erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Für viele Menschen sind biblische Predigten oder so schwer verständlich von der Begrifflichkeit. Ich merke das bei meinen Schülern. Worte wie Segen, Worte wie Fürbitte, das kennen die nicht mehr. Das sind fremde Vokabeln. Wir müssen aus unserem Leben erzählen und erzählen, ich habe Gott erlebt. Und dann kommt der Moment, wo man das Evangelium auch ganz getrost weitergeben kann und sagen kann, daran glaube ich. Ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich glaube, dass dieser Jesus Sieger ist. Und ich kann dir sagen, das hat mein Leben verändert. Und was der andere damit macht, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir dürfen aussehen, wir dürfen Säfrauen, Sämänner sein und dürfen fröhlich austeilen. Und was draus wird, das sehen wir. Wisst ihr, was das Besondere ist? In Markus 7 wird uns erzählt, dass Jesus nochmal zurückkommt in diese Gegend, dieser Dekapolis. Und da gibt es diese Heilung des Taubstummen. Und da lesen wir, dass die Menschen offen sind für Jesus und sie sagen, wie gut ist alles, was er getan hat. Eine heidnische Gegend, die eine Wundergeschichte erlebt und wo einer zurückgesendet wird heim, dass er erzählt und dass er Mission betreibt. Und dann lesen wir später, dass die Menschen offener sind für Jesus und sagen, wie gut ist alles, was er getan hat. Da ist was passiert. Wenn Jesus uns schickt, dann passiert etwas. Und das durfte dieser geheilte Mann erleben. Und ich bin mir sicher, wenn wir hier durch die Reihen gehen würden und fragen würden, was hast du schon erlebt in deinem langen Leben mit Jesus? Wir würden unglaubliche Geschichten hören. Und es wäre so mutmachend, manchmal zu hören, was hat Jesus schon getan? Und ich möchte uns Mut machen, dass wir hinausgehen, dass wir weitererzählen und dass wir dann auch dankbar hoffentlich immer wieder im Kleinen, das sind oft nicht große Dinge, aber im Kleinen erleben, wie Jesus mit unseren Zeugnissen Geschichte schreibt, seine Geschichte. Und ich wünsche uns, dass wir uns da gebrauchen lassen. Ich möchte uns den letzten Vers von Blumhardts Lied vorlesen. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir. Denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, manchmal mutest du uns unglaubliche Geschichten zu. Und gleichzeitig möchten wir das hören, möchten es für uns annehmen dass du lebendig bist, dass du der Sohn des Allerhöchsten bist. Ich lege dir jeden Einzelnen hier hin für die neue Woche. Die Begegnungen, die Situationen, alles was kommt. Danke, dass du Sieger bist. Für immer. Mach uns gewiss da drin. Mach uns froh, dass du an unserer Hand und an unserer Seite gehst. Ich danke dir für diesen großartigen Text und für das Wunder, das du tust, an diesem Mann getan hast, aber auch in unserem Leben tun willst. Hab Dank dafür. Amen.